Ich darf Sie hier im Rahmen dieser Fortbildungsserie willkommen heißen. Vielleicht sind auch welche zu Hause vorm Fernseher. Das Thema ist die Atemwegskreuzung, weil die Atemwege und die Atemwegskreuzung ist nicht dasselbe. Die Atemwege ist Sache des Pulmologen, das ist mehr oder weniger homogen, und die Atemwegskreuzung, da mischt sich alles durcheinander und hat einen sehr starken mechanischen Komponente. Daher haben wir gedacht, wir weisen darauf hin, dass wir unsere Therapie da oben in den oberen Atemwegen differenzieren müssen. Also zuerst einmal Dank der Gesellschaft der Ärzte, dass sie das ein HNO-Thema genommen hat. Zweitens Dank den Unterstützern. Das sind erstens einmal unsere Patienten, unser wichtigstes Lehrbuch, und zweitens natürlich auch die Institutionen und dann auch die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben da Manufakturfirmen, für die Wien eigentlich berühmt war, dass sogar der Erfinder des Zytoskops in Dresden nach Wien gekommen ist, um bei Leiter, der in Paris gelernt hat, sein Zytoskop machen zu lassen. Also alle diese Instrumente, die wir da in die obere Atemwege und durch die Atemwegskreuzung hindurch applizieren, sind eigentlich das Produkt einer sehr vielfältigen Zusammenarbeit, und das möchte ich bei der Gelegenheit auch unterstreichen. Wir haben auch die Frau Reintaler gewinnen können, dass sie uns auf der Zither Geschichten aus dem Wienerwald von Johann Strauss vorspielt, sozusagen das Motto für den Titel, Geschichten aus dem Atemweg, Geschichten aus dem Wienerwald. Der Knackpunkt ist der kleine Leopold, der nicht ganz erwünscht ist und der dann von der Oma ans Fenster gestellt wird, das Fenster aufgemacht wird und die Glocke vom Kinderbett entfernt wird. Und daraufhin kommt es zu einer Pneumonie, auf die dann sozusagen die Lösung, die praktische Lösung andeutet, die aber das Stück dann trotzdem noch offen hält. Auf jeden Fall sind alle glücklich, dass alles sich eh so gefügt hat, wie sie sich vorgestellt haben, aber die unzufrieden sind, schweigen dann. Als erstes möchte ich auch ein bisschen auf den Jahresregenten eingehen, Marcel Proust. Marcel Proust war Sohn eines Arztes. Adrien Proust hat Lehrstuhl für Hygiene gehabt und war auch Beauftragter in Paris für die Laryngologie. Das hat ihn nicht interessiert, der wäre heute auch nicht gekommen. Und der hatte zwei Söhne. Einer wurde ein bekannter Urologe und der zweite wurde Schriftsteller. Aber der hat sich natürlich immer sehr für die Medizin interessiert. Und der war der Meinung, an die Medizin blind glauben ist ein Blödsinn, aber an die Medizin nicht zu glauben ist ein noch größerer Blödsinn. Und er hat immer Beratungstätigkeit für seine Freunde unternommen und war, wie gesagt, eigentlich ein Bewunderer der Medizin. Sein Schwachpunkt war ein Asthma, das im 10. ab 9 Jahren symptomatisch war. Einmal im Bois de Boulogne hat der Vater geglaubt, das macht er nicht mehr. Und ab dem Zeitpunkt ist dieses Asthma lebensbestimmend gewesen. Er hat auch Bronchitiden bekommen. Und Asthma war in einer Zeit, wo man an die Regelkreise, an die neurologischen und die neuroendokrinen Regelkreise geglaubt hat. Man darf nicht vergessen, die Akromegalie mit ihrem Zusammenhang mit der Hypophyse wurde ungefähr 1890 von Pierre-Marie aufgedeckt. Also die französischen Neurologen, die waren wer? Und die haben ja auch prominenten Besuch gehabt, nämlich Sigmund Freud war bei Charcot. Und die Charcot-Schüler, das war die Umgebung von Marcel Proust. Also mit denen hat er sich abgegeben. Und die haben immer gesagt, der Charcot hat gesagt, ihr müsst die affektive Erinnerung wecken, dann können die Hysteriker und die Neurastheniker ihre Zustände überwinden. Und daraus ist dann in Wien die Psychoanalyse geworden. Also nicht wahnsinnig verschieden. Und daraus ist auch die Suche nach der verlorenen Zeit geworden. Denn dieses Riesenwerk befasst sich damit, wie man seine Gemütszustände wieder in die Erinnerung rufen kann und auf diese Weise etwas Gutes tun kann für sein Befinden. Und daher war Asthma eine neurologische Krankheit, Neurasthenie. Und die haben dann so lang auf den eingelabert, auf den lieben Marcel Proust, bis er dann in eine Selbsttherapie verfallen ist. Und das war so ein aufschaukelndes Wechselspiel zwischen Stimulantien und Sedativa. Jeder kennt es. In der Früh Kaffee trinken und am Abend, was weiß ich, jedem das Seine. Und Marcel Proust hat sich eine große Vielfalt an Stimulantien und Sedativa selbst verordnet. Kaffee, Spartein, kennen wir heute, Alkaloid, Adrenalin. Auf der Sedativseite die Barbiturate. Und die Barbiturate waren 1908 schon, also die sind 1903 auf den Markt gekommen, Veronal, und 1908 waren sie schon die Selbstmörderdroge schlechthin. Barbiturale, Chloral, Chloralhydrat, verwendet man jetzt auch bei kleinen Kindern, bei der Beere zum Beispiel, Ether-Sirup und Morphium. Morphium mit den ganzen Derivaten, die wir ja eigentlich in unsere Therapie sehr integriert haben. Na, was hat der Marcel Proust gehabt? Er hat eine Schlaflosigkeit gehabt und eine Tag-Nacht-Umkehr. Und zweimal hat er ein toxisches Koma. Also das kennen wir ja auch von der Schmerztherapie, wenn wir zu früh erwischen. Toxisches Koma. 1917, 1921 und am 18.11. wurde Babinski, der Neurologe Babinski, zu ihm gerufen, und der ist immer schlechter gewesen und er hatte sozusagen eine Kombination aus bronchopulmonalen Infekt und einer immer stärkeren Schwäche, und es kam dann am 18. November in der Nacht zum Atemstillstand. Und das ist das, was ich über Marcel Proust als einen verlorenen Atemweg sagen wollte.